Mein Gebet. Euch erwartet heute kein Vortrag, wie ich bete zu Hause, keine Vorarm, keine irgendwas, sondern drei Anliegen, die mir wichtig sind. Und ich habe gedacht, das ist gut, die am Anfang mal kundzutun und zu hoffen, dass viele mitbeten. Das erste habt ihr eigentlich gerade schon gesungen. Du bist genug für mich. Eines meiner Gebetsanliegen, es sind nicht die einzigen, aber welche, die mir sehr wichtig sind, ist Einheit durch Jesus oder in Jesus. Wir haben es gerade gesungen, du bist genug für mich. Haben wir das nur gesungen oder glauben wir das? Haben wir das intus? Richten wir uns immer wieder danach aus? Ich habe dazu für diesen Punkt einen Text aus Hebräer 12 mitgebracht. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Der Schreiber des Hebräerbriefs benutzt hier ein Bild, und zwar das Bild des Kampfes oder Wettkampfes, je nach Übersetzung. Und im ersten Moment stehe ich da und denke mir, hey, nein, Glaube ist doch kein Kampf. Es ist doch alles passiert, es ist alles gemacht durch Jesus. Das ist doch kein Kampf. Und doch, wenn man so ein bisschen weiter überlegt und es mal ins Leben überträgt, merkt man, ja, irgendwie ist es doch wie ein Kampf. Anders. Vielleicht eher wie ein Marathon. Wer läuft Marathon? Outet euch mal. Oh, 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 das müssen wir nochmal üben hier. Also ich auch nicht, okay? Also beim Marathon geht es ja für die meisten Menschen, also es gibt so Ausnahmen, das sind die, die im Fernsehen kommen, für die meisten Menschen nicht darum, der Erste im Ziel zu sein, sondern überhaupt anzukommen. Ja, ich habe echt Respekt vor Leuten, die sagen, ich nehme mir das vor, ich laufe 20, 40, es gibt auch so völlig Verrückte, die laufen Ultramarathons, 160 Kilometer. Ich versuche das und ich will da ankommen. Und ich glaube, Glaube ist so ähnlich wie ein Marathon. Ja, wir müssen das Ziel vor Augen haben, weil ich habe mir sagen lassen, ich gebe zu, ich bin noch keinen Marathon gelaufen, dass es spätestens ab irgendeinem Kilometer, bei manchen 15, beim anderen 20, beim letzten 30, eigentlich nur noch eine Frage des Kopfes ist. Der Körper ist fertig, der will nimmer. Eine Frage des Kopfes und das Ziel im Blick zu behalten. Zu sagen, ich will ankommen. Ich gehe weiter. Und wenn ich nur noch gehe, aber weiter. Weil wenn man mal aufhört, dann ist man raus. Dann fängt man nicht mehr an. Und von daher finde ich das Bild des Wettkampfes mit der Perspektive gar nicht so schlecht, ja? Unser Glaube ist ganz ähnlich. Wenn wir das Ziel aus dem Blick verhalten, dann werden wir nie ankommen. Wenn wir das Ziel aus dem Blick verlieren. Unser Ziel ist die Ewigkeit mit Jesus. Wenn wir die aus dem Blick verlieren, dann nützt es nichts, hier im Gottesdienst zu sitzen oder im Hauskreis zu gehen. Wir müssen das Ziel immer vor Augen haben. Und ja, wir müssen es uns nicht erkämpfen. Jesus ist für uns gestorben. Er hat das schon alles getan. Wir brauchen das nicht selber erarbeiten. Aber unser Blick muss auf diesem Jesus ruhen. Hebräer 2 sagt das ganz deutlich. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Also wir sind unterwegs, solange wir auf dieser Welt sind. Keine Frage. Aber Jesus hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren. Ist nichts, was wir tun müssen. Ist alles, was Jesus getan hat und tut. Bis wir am Ziel sind. Aber wir müssen noch ans Ziel kommen. Unser Part. Also mein Gebet ist genau das, behaltet immer im Blick, dass es bei allem, ja eigentlich nicht nur in der Gemeinde, im Leben um Jesus geht. Aber vor allem, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind. Es geht um Jesus. Es geht nicht um dich. Entschuldigung, dass ich dir die Illusion raub. Aber nein, diese Gemeinde existiert nicht wegen dir. Also schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich nicht alleine hier stehe. Aber es geht nicht um dich. Die Gemeinde wird sich nicht um dich drehen, hoffentlich. Weil sonst passt was nicht. Wir drehen uns um Jesus. Die Gemeinde dient Jesus. Und wir wünschen uns ganz oft, dass Jesus uns den Bauch pinselt. Am besten noch die Brötchen ans Bett bringt und sich um alles kümmert, was uns nervt. Und das Coole ist, Jesus hat sogar versprochen, er kümmert sich um alles. Keine Frage. Aber er ist nicht dafür da, dass er sich endlich um uns kümmert und wir nie mehr was tun müssen oder alles aus der Hand geben können, sondern er ist Gott. Er ist der Allmächtige, der Ewige. Wir sind da, um ihm die Ehre zu geben. Also ich merke immer wieder, wie ich mich dran erinnern muss, wie die Prioritäten sind und wer der Wichtige ist. Also ich selber nehme mich oft wichtig. Aber wichtig ist allein Jesus. Dabei wollen wir weder nach links noch nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Wir haben es gerade gesungen. Und ich hoffe, das ist unser Monatslied. Du bist genug für mich. Oder? Nächstes Monat? Ach, ich kann mir sowas immer schlecht merken. Diesen Monat, danke. Die Musiker wissen es besser. Diesen Monat. Ich hoffe, ihr erinnert euch immer wieder daran, das wirklich ernst zu nehmen, diesen Text. Oder es euch vorzunehmen und zu sagen, hey, egal wie es mir gerade geht, ich will nicht nach links und ich will nicht nach rechts schauen, ich will mich nicht ablenken lassen, ich will auf Jesus schauen und er hat genug für mich. Weil es kommt noch mehr. Er hat viel für uns gemacht, das ist Vers 3. Vergesst nicht, was er alles ertragen hat. Aber er sagt auch in Vers 4 der Hebräerbrief, da kommt noch mehr. Es ist der Kampf gegen die Sünde, der uns manches abverlangt. Ja, es gibt jemanden, der uns wegbringen will von Gott. Aber es ging noch nicht um Leben und Tod. Und wenn ich das liest, dann schlucke ich immer und denke mir, pff, Gott sei Dank lebe ich in einem Land, in dem ich meinen Glauben frei leben darf und frei bekennen darf. Es gibt viele Christen, die dürfen es nicht. Da oben sitzen manche und hören zu, die wegen ihrem Glauben fliehen mussten. Also, er hat uns nicht verheißen, dass es immer schön Wetter sein wird. Aber klar ist, der Blick muss auf Jesus ruhen. Nur so können wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Wenn der Blick auf uns rutscht, dann gibt's Stress in der Gemeinde, dann gibt's Chaos. Aber wenn der Blick auf Jesus bleibt, dann können wir zusammen richtig viel bewegen. Mein erstes Gebet, Einheit in Jesus. Mein zweites, tiefes Vertrauen in Jesus. Zwei Verse dazu. Fürchte dich nicht, glaube nur, aus Markus 5, Vers 36. Und aus Matthäus 6, Vers 33 folgende. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Also es sind zwei völlig verschiedene Stellen, die sind auch in völlig verschiedene Situationen reingesprochen. Also der erste Vers, den sagt Jesus zum Vorsteher der Synagoge, in dem Moment, wo Bekannte kommen und sagen, lass Jesus in Ruhe, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Meister nicht mehr bemühen. Komm einfach nach Hause, lass uns trauern. Und in dem Moment sagt Jesus zu diesem einen Mann, nicht zu dir, er sagt ihn zu diesem einen Mann, fürchte dich nicht, glaube nur. Oder anders gesagt, vertrau mir, auch wenn du menschlich keine Hoffnung mehr hast. Ich kenne deine Situation, ich weiß, was nötig ist. Boah, was für ein Satz mitten in diese Situation rein. Und das Wahnsinnige ist, er lässt es nicht bei diesem Satz, sondern er begleitet diesen Menschen nach Hause und lässt dem Versprechen eine Tat folgen und weckt diese Tochter wieder auf, als ob sie nur geschlafen hätte. Wenn Jesus also sagt, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich, nehmen wir das ernst? Du bist genug für mich. Cool, dass ihr das Lied vorher gesungen habt. Ich wusste es nicht mal. Nehmen wir das ernst? Vertraue ich darauf? Ja, ich weiß, Jesus hat nur 3 Tote wieder auferweckt. Ich bin mir sicher, es gab damals mehr Tote. Ich bin mir auch sicher, es gab noch andere Mütter oder Väter, die gerne ihre Tochter oder ihren Sohn lebendig gesehen hätten zu der Zeit. Jesus hat nur eine Tochter, nein, stimmt gar nicht, zwei Kinder wieder auferweckt. Eine Tochter, einen Sohn. Aber er hat gesagt, vertrau mir, ich weiß, was du brauchst. Oder die Gute Nachricht Bibel übersetzt ein bisschen anders, sie sagt, erschrick nicht, hab nur Vertrauen. Also, Wahnsinn. Die andere Situation, ich habe ja noch Matthäus 6 mitgebracht, die andere Situation sagt er zu so einer Masse, dagegen sind wir wenige. Bergpredigt, da sitzen viele zusammen und hören diese Worte von Jesus und er sagt es ihnen ganz deutlich, hey, ich kümmere mich, vertraut euch drauf. Hey, ich weiß, was ihr braucht, ja? Und er lässt keine Taten ganz genau hinterher folgen. Ja? Er handelt nicht, sondern er geht einfach weiter und lehrt erstmal noch weiter und geht dann weiter. Aber es kommt nicht genau das, wo beweist, so wie bei der ersten Stelle. Und trotzdem wird deutlich, wenn man das Ganze anschaut, die Evangelien, die Apostelgeschichte, es ist genau das. Jesus versorgt seine Jünger mit dem, was sie nötig haben. Aber Jesu versorgen ist nicht immer das, was wir uns erwartet hätten. Also wer die Paulusbriefe kennt, der weiß, Paulus war gut versorgt. Manchmal auch nur im Gefängnis. Wäre nicht unbedingt das, was ich unter Versorgen verstehe. Oder Stephanus, dem ging es richtig gut mit Gott, aber die Steine, die ihn zum Schluss getroffen haben, haben ihn trotzdem das Leben genommen. Wie Gott versorgt, ist manchmal nicht, wie ich gerne versorgt wäre, nach meinem Willen. Und trotzdem hat er verheißen, ich kümmere mich. Ich kümmere mich um dich. Vertrau mir. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist ein Vers, der mich bewegt. Ich habe es gestern im Jugendkreis und im Teenie-Kreis schon erzählt. Das ist mein Konfirmationsspruch, den ich mir nur ausgesucht habe, weil er der kürzeste war. Ich kann mir Sachen schlecht auswendig merken und ich wollte wenigstens meinen Vers können. Aber wo ich gemerkt hat, wie er sich bewahrheitet hat in meinem Leben, wie Gott immer wieder versorgt hat, wie er das gegeben hat, was nötig war. Nicht immer das, was ich wollte, war wahrscheinlich sogar besser so. Aber auch hier, Gott hat uns hierher gerufen als Familie und es ist ein Glaubenswagnis, alles aufzugeben, die Dinge abzubrechen und hierher zu kommen, obwohl ihr eine sehr coole und offene und sehr nette Gemeinde seid bisher. Ich hoffe, es bleibt so. Aber es ist trotzdem ein Glaubenswagnis und wir haben bisher schon erlebt, wie Gott versorgt. Wir haben guten Wohnraum gefunden, obwohl manche von euch weniger Glauben hatten. Aber ich kann es verstehen, man darf das ruhig rational sehen. Wir haben genau das erlebt. Und trotzdem stehen wir an manchen Stellen immer noch schwankend da und wissen nicht, was sein wird. Ellie braucht noch einen Job. Es bleibt ein Glaubenswagnis, mit Gott unterwegs zu sein, aber er hat versprochen, er versorgt uns. Vertraust du darauf, dass das genug für dich ist, was Gott vorbereitet hat? Das heißt nicht, dass wir faul auf der Haut liegen dürfen. Das hat Gott nie versprochen, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, ohne dass wir einen Finger rühren. Aber vertraust du darauf, dass er zu dem, was du gibst, Seines dazu gibt und dass du dich nicht abrackern musst. Mein zweites Gebetsanliegen für euch, dass wir ein tiefes Gottvertrauen haben. Und ihr habt es als Gemeinde ja erlebt. Wenn ihr das noch nicht kennt, fragt mal die Älteren, wie das zu diesem Haus gekommen ist und was da für Glaubensschritte nötig waren, wegen dem Haus, wegen dem Jugendpastor, den man angestellt hat und so weiter und so fort. Ich finde es Wahnsinn, was da für Vertrauen da war und wie Gott es belohnt hat. Mein dritter Gedanke und letzter, keine Angst, ganz kurz und knapp Erweckung. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wort was anfangen könnt, aber genau das will Jesus. 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Hey, Gott wünscht sich, dass jeder ihn kennenlernt. Jeder. Habt ihr das Wort schon mal versucht zu umfassen? Es sind ziemlich viele, oder? Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr in Königsbrunn, in Schwabmünchen, in Bobingen oder weiß ich, wo ihr genau wohnt, kennt. Jeder ist jeder. Also wenn ihr die Haustür eines x-beliebigen Hauses öffnet, jeder, der da drinnen wohnt. Egal, ob ihr ihn kennt, egal, ob ihr ihn hasst, egal, ob ihr ihn liebt. Jeder. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Da sind wir in Deutschland noch ziemlich weit weg von. Wir nennen uns christlich als Land, aber ich habe manchmal Angst, dass das Wort bald wegfallen muss, weil die Wahrheit andere Dinge spricht. Es braucht ein Umdenken bei jedem Einzelnen. Also Prioritäten müssen neu sortiert werden. In unserer Welt, in der Umfeld, in dem wir groß geworden sind, denke ich die meisten, ja, manche nicht, geht es um Geld, um Macht, um Sex, um Nahrung, um Entspannung, um Vergnügen. Meistens. Vielleicht habe ich auch noch irgendwas vergessen. Aber das ist das, was unser Leben ausmacht. Und ja, wir dürfen es genießen. Ich auch gerne. Das ist gut so. Gott hat uns damit beschenkt, aber es ist nicht das Wichtigste. Es braucht Veränderung, dass das Wichtigste wieder das Wichtigste ist, nämlich Gott. Und ja, bei euch brauche ich das nicht sagen, sonst wärt ihr wahrscheinlich heute Morgen nicht da. Ihr habt das gemerkt in eurem Leben, wie sehr euch Gott liebt, was er mit euch vorhat. Er hat euch verändert, er hat Prioritäten neu sortiert. Gehe ich von aus, sonst würde er dir nicht da sitzen. Vielleicht sitzt du auch da und denkst dir, na, ich lerne diesen Jesus, diesen Gott überhaupt erst kennen. Cool, dass du da bist. Ich wünsche mir, dass du Gott noch viel mehr kennenlernst und den Mut hast, auf ihn zu vertrauen, weil er was richtig Gutes für dein Leben vorhat. Aber wenn ihr mal kurz überlegt habt, wie wenige wir heute Morgen hier sind. Ich weiß, der Raum ist eigentlich zu klein, obwohl ihr groß gebaut habt damals. Aber wie viele Leute aus Königsbrunn sind heute Morgen in einem Gottesdienst? Wie viele Leute aus Bobingen, aus Schwabmünchen? Wenn wir mal ehrlich sind, vielleicht 2%. Und 2%, das sind 2 von 100. Das sind nicht viele. Also statistisch gesehen könnte man vielleicht sich noch retten und sagen 3%, weil Weihnachten wird mitgezählt. Aber so traurig ist es in Deutschland. So wenige sagen, mir ist Gott so wichtig, dass ich mir am Sonntag Zeit dafür nehme. Egal ob früh, Mittag, Abend, ist völlig wurscht. Wir brauchen Erweckung in unserem Land. Wir brauchen so ein richtiges Aufrütteln, damit Menschen wieder kapieren, wer Gott ist. Und wir brauchen Menschen, die genau dafür beten. Und wir brauchen Menschen, die sich von Gott dafür benutzen lassen. Weil ich finde das total krass, wenn man schaut, nur in Deutschland gab es Erweckungen. Die meisten sind 70, 100 oder mehr Jahre zurück, leider. Gab es Erweckungen. Und wie sind sie passiert? Weil zwei gebetet haben und den Mut hatten, sich von Gott zu gebrauchen zu lassen. Und dann hat es Kreise gezogen. Es waren nie Hunderte, die da angefangen haben bei Erweckung, sondern es waren immer Einzelne. Ich weiß nicht, wer von uns der Anfang sein könnte. Keine Ahnung. Aber ich will dir Mut machen, auch du kannst es sein. Lass dich von Gott gebrauchen. Rede mit Menschen über deinen Glauben. Bezeuge, was du kennengelernt hast und bete dafür. Das ist wirklich das Wichtigste, dass wir mit Gott ringen, dass er Menschen verändert. Wir können es nicht. Ich kann keinen verändern. Ich kann euch bepredigen, bis ihr einschlaft. Aber ich kann euch nicht verändern. Es liegt nicht in meiner Macht, dass es Gottes Macht, in euer Herz zu reden. Und deswegen müssen wir beten und ringen mit Gott, dass er das tut. Bei uns selber zuallererst, aber dann vielleicht bei unserem Ehepartner, bei unseren Kindern, bei unseren Eltern, bei unseren Freunden, bei unseren Mitschülern, Mitstudenten, Mitarbeitskollegen oder wo auch immer. Lasst euch von Gott 1, 2, 3 Leute zeigen, für die ihr betet. Und ich bin gespannt, was Gott draus macht. Im Timotheusbrief ist das Ganze ein bisschen länger und das möchte ich zum Schluss vorlesen, weil es ums Gebet geht. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Und mich hat Gott zu seinem Apostel und Botschafter berufen, das ist die Wahrheit. Ich lüge nicht, ich soll die Nichtjuden im Glauben unterweisen und ihnen Gottes Wahrheit verkünden. Sagt Paulus, wir sollen beten, weil es Gottes Wille ist, beten für die Erweckung, dass Menschen, viele Menschen, alle Menschen Gott erkennen und ihm im Leben Priorität einräumen. Und ich hoffe, es ist auf euch aufgefallen, Paulus fängt zwar mit Beten an, hört aber mit Tun auf, sagt, ich soll unterwegs sein. Und dasselbe gebe ich euch mit. Beten ja, aber bitte auch unterwegs sein für Gott, wie Paulus sich benutzen lassen hat. Gott will nämlich uns benutzen. Drei schlichte Anliegen und ich danke Gott, dass er sie immer wieder erhört, im Kleinen. Und ich hoffe und bete, dass wir wirklich Erweckung erleben dürfen und erleben dürfen, wie er uns immer wieder neu ausrichtet, auf sich selber und uns ein tiefes Vertrauen in ihn schenkt. Gott segne euch.